Sara, wir sind jetzt in einer Phase, wo du eben dich ein bisschen frei machst von so Altlasten, ne? Du machst diese Bühnenpause und du kehrst aber auch zurück zum Inszenieren. Mhm. Und zwar gehst du nach Konstanz und inszenierst dort Mein Kampf von George Tabori. Erstmal, wie kam es dazu? Und wie war das für dich, wieder in dieser Rolle in Erscheinung zu treten?
Es kam dazu, weil Christoph Nix, der damalige Intendant des Theaters in Konstanz, ein guter Freund von mir ist und wir zuvor schon die Idee hatten, dass ich an seinem Theater ein Stück inszenieren soll, nämlich Gegen die Wand in der Fassung von Armin Petras. Das war aber zu der Zeit, in der ich in dieser Trennungskrise war und deswegen fühlte ich mich da überhaupt nicht gut und habe das auch abgesagt nach ein paar Proben, weil ich merkte, mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Energie und ich kann das nicht. Ich kann nicht kreativ sein in so einem Zustand. Und Christoph ist Gott sei Dank sehr hartnäckig geblieben und hat dann einige Zeit später mich nochmal angerufen und gesagt, sag mal, wollen wir die Idee nicht wieder aufnehmen, dass du hier ein Stück inszenierst? Es gibt eine gute Idee, wir würden gern George Taboris Mein Kampf haben und das ist ja ein Gebiet, das ist ja ein Thema, auf dem du dich gut auskennst, in dem du dich gut auskennst und deswegen überleg das doch mal. Und dann habe ich überlegt und es dauerte nicht lange, da wurde mir klar, na klar, das mache ich, das will ich, das ist eine Chance, die lasse ich jetzt nicht ein zweites Mal verstreichen und habe zugesagt. Und es fing schon so an, dass ich merkte, anders als beim letzten Mal, wo vieles nicht passte, weil ich natürlich auch nicht in der Verfassung dazu war, es fing schon so an, dass ich merkte, diesmal passt alles. Also diesmal passt das Stück, passt der Ort, passt das Ensemble und auch mein Zustand. Und dann haben wir zusammen mit einem sehr jungen Ensemble, mit Peter Posniak, der als Schauspieler am Theater in Konstanz engagiert war, mit vielen anderen und mit Damian Hitz, der mir als Bühnenbildner zugeteilt wurde, die Idee gehabt, dieses Stück, diese Farce von George Tabori, die schon so ein bisschen abgestanden war für mich, neu zu übersetzen und in einen Kontext zu bringen, in dem das, was Tabori dort versucht hat zu beschreiben, nochmal eine andere, nochmal eine stärkere und neue Wirkung entfaltet und die Zuschauer und die Menschen, die das sehen, auf einen, ja, sagen wir mal, Pfad der Erkenntnis bringt. Und wie besessen eigentlich, war mir von Anfang an, von der ersten Sekunde an klar, wie dieses Stück zu sein hat. Also ich weiß, wir waren bei der Konzeptionsprobe mit Damian zusammen und ich habe gesagt, das Bühnenbild muss eine Tapete sein, die rosafarben ist, weil sie so diese latente homosexuelle Attitüde von Hitler repräsentiert, was natürlich ein Klischee ist, aber wir wollten auch mit Klischees arbeiten. Und auf dieser Tapete als Muster müssen lauter kleine goldene Hakenkreuze und der Hund von Alexander Gaulands Krawatte sein. Und wenn man das zoomt heute, wenn man Bilder sieht, dann sieht man, das sind tatsächlich kleine Hakenkreuze und der Hund von Alexander Gaulands Krawatte. Aber das ist natürlich ein Detail, was niemandem aufgefallen ist.
Aber die Inszenierung ist ja voll von diesen kleinen Kleinigkeiten, ne? Von diesen kleinen Spielereien mit auch der Gegenwart.
Ja, weil die Idee dieser Inszenierung von Anfang an war, Hitler ist nicht etwas, was sich aus sich selbst herstellt, sondern Hitler ist immer etwas, was sich durch anderes zusammenfügt. Es ist ein Konglomerat unterschiedlicher Bauteile.
Also Hitler ist auch nicht eine Einzelperson, die es so nicht noch mehr geben kann, sondern Hitler ist etwas, was entsteht und auch wieder entstehen
kann. Und immer wieder entstehen kann, genau. Und deswegen waren die Personen, die in diesem Stück von Tabori angelegt waren, als ja, Prototypen oder Stereotypen sogar, Schlomo, der Jude, der junge Hitler und alle anderen, für mich zu alt. Also sie waren zu weit weg von der Realität und ich wollte das anders übersetzen. Und so wurde dann aus Schlomo nie wirklich klar ausgesprochen, aber so angedeutet, so deutlich skizziert, eine Figur des Zeitgeschehens. Also Shlomo war Erdogan und sein Mitbewohner war Donald Trump. Und Grete war Frauke Petri, die damals noch Vorsitzende der AfD war. Und alle Figuren in diesem Stück brachten immer ein Element mit, dass der anfänglich noch blonde Hitler sich von ihnen geklaut hat und verwandelt hat in ein Accessoire, welches er dann in seine Ideologie einbauen konnte. Also die rote Krawatte zum Beispiel von Donald Trump, und das war immer beiläufig, hat er geklaut und zu seiner Armbinde gemacht. Den Trenchcoat von Erdogan, den hat er sich angezogen und der wurde plötzlich zu so einem Ledermantel. Den Bart, den Hitlerbart, den hat ihm Erdogan angemalt, als er ihm den Arsch abwischt. Und dann mit dem Taschentuch, mit dem er ihm den Arsch abgewischt hat, plötzlich einen Krümel an seinem Mund machen will. Also die Kacke von seinem eigenen Arsch ist der Schnauzbart von Hitler. Und die Perücke...
Das wäre ein schöne Kapitelüberschrift. Die Kacke von seinem eigenen Arsch.
Und die Perücke von Frauke Petri, unter der sich eine BDM-Frisur, zwei zusammengeflochtene Zöpfe befinden, wird zum Scheitel von Hitler. Und das Gesamtbild Hitlers entsteht eben durch diese geklauten kleinen Accessoires, so wie ja Hitler tatsächlich auch nichts anderes war als ein Puzzle, also etwas, was sich zusammengesetzt hat aus geklauten Anteilen anderer Ideologien.
Ja, und auch Mein Kampf ist ja, wie du auch beschrieben hast, ein Zitatwerk.
Ja.
Da steckt drin Psychologie der Massen.
Von
Gustave Le Bon, ja. Clausewitzsche Kriegstheorien, viel, da ist ganz viel drin.
Und natürlich auch, hier, wie heißt dieses ganz berühmte, was so das Referenzwerk hier, Die Weisen des Zion,
ja,
dieses antisemitische, hochgradig judenfeindliche Werk, das die Basis bietet für viele rechtsradikale Ideologien bis heute.
Ja, oder die Symbolik der Ostara-Bewegung von Georg Lanz von Liebenfels aus dem Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts. Das ist alles drin und das wollten wir repräsentieren und genau das ist auch passiert und wir haben es aber auf noch mehr Schichten gebaut.
Genau, also, ihr habt nämlich etwas gemacht, was du auch schon mal erzählt hast vorhin bei deiner Inszenierung von Die Verwandlung, was bei euch zu einer Art Stasi-Geschichte wurde. Dort ging ja auch, dort endete die Theatererfahrung ja nicht, sie begann und endete nicht an der Bühne, sondern sie begann schon am Kassenhäuschen. Dort war es so, dass dann eben, wir erinnern uns, teilweise die Kassenwärter in Uniform da saßen und teilweise Besucher wieder zurück ans Ende der Schlange schickten. Bei der Mein Kampf-Inszenierung machtet ihr es sehr öffentlichkeitswirksam so, dass ihr Leuten gesagt habt, ey, ihr kriegt freien Eintritt, wenn ihr mit einer Hakenkreuzbinde hier auftaucht.
Ja, das wurde ja später skandalisiert und auch benutzt von der Presse, um Politik gegen uns zu machen und auch von der Stadt Konstanz und dem Kulturbürgermeister Osner, der vehement gegen uns attackiert hat und vehement gegen uns agiert hat und eigentlich am liebsten gehabt hätte, wenn das Stück verboten wird und gar nicht gezeigt wird. Und deswegen sind auch alle Instrumentarien und alle Möglichkeiten in Bewegung gesetzt worden, bis hin zu Antisemitismusvorwürfen, zu absurden Antisemitismusvorwürfen, die uns daran hindern sollten, dieses Stück so zu inszenieren, wie wir es inszenieren wollten oder wie ich es inszenieren wollte. Ja, die Idee mit den Hakenkreuzbinden, danach wurde dann viel gefragt und auch das Premierendatum am 20. April waren natürlich eine Provokation. Das wollten wir. Wir wollten, dass die Menschen in irgendeiner Weise damit umgehen. Das Publikum und auch die Presse, dass wir etwas tun, was ein Tabu ist. Also eine Hakenkreuzbinde jemandem anzubieten und ihm zu versprechen, dafür freien Eintritt zu bekommen, das ist verwerflich, das macht man nicht. Aber Theater ist ja nicht Realität und wir haben es ja niemandem angeboten, weil wir gerne Hakenkreuze vergeben.
Es ist ja ein Test des Publikums.
Naja, der Gedanke, der dahinter steckte, war die Frage, wie viele Menschen sind eigentlich bereit dazu, ihre Ideale aufzugeben, wenn du ihnen einen materiellen Vorteil versprichst? Und es waren bei der Premiere 39 Menschen. Ja, also 39 Menschen. Man muss aber dazu sagen, das Motiv war nicht immer nur das Geld zu sparen, sondern das Motiv war zum Beispiel auch tatsächlich Widerstand zu leisten. Auch jüdische Zuschauer haben sich eine Hakenkreuzbinde besorgt. Das muss man auch dazu sagen. Und in einer gewissen ironischen Form ist auch zu entweihen. Ja, das war natürlich auch Sinn und Zweck. Und die Menschen...
Also wieder die Entmystifizierung, die ja schon bei der Mein Kampf-Lesung begonnen hat. Eine weitere Sache, die sich da für mich so ein bisschen wiederholt ist, es war ja auch bei der Mein Kampf-Lesung so, dass du das Publikum immer auch ein bisschen bestraft hast. Mhm. Und hier ist das ja auch so. Ihr wollt hierher kommen und über diese Zeit, über diese Figur Hitler lachen, dann müsst ihr euch aber auch so ein bisschen wehtun dafür. Entweder müsst ihr euch durch diesen Mein Kampf-Text quälen mit mir zusammen, oder aber ihr müsst euch so eine Hakenkreuzbinde ranmachen, wenn ihr frei reinkommen wollt.
Naja, ja, es ist so, das ist wirklich sehr komplex und deswegen muss ich es leider erklären. Wir wollten das Stück auf mehreren Ebenen haben, oder ich wollte es auf mehreren Ebenen inszenieren. Die eine Ebene war die Wiederkehr und Herstellbarkeit von Ideologie und von Verblendung und von Propaganda und Massenhysterie und Massenbeeinflussung und Suggestion. Und da gab es eine historische Herleitung. Also wo kam das her? Wie wurde das vervielfältigt? Wie baute es sich auf? Wie verlief es sich? Wie wurde es grausam? Und wie kam es zur Wiedergeburt? Also diese Chronologie zu zeigen, haben wir am Anfang in so einer Art Collage in einem Filmeinspieler gemacht, war erstmal sehr wichtig als Vorwort. Und als Präambel auch, so darum geht es uns. Es geht darum, dass dieser Geist niemals ausstirbt und nur seine Form verändert und dafür vielleicht unkenntlicher wird, aber seine Wirkung behält. Und dann war eine andere Ebene, nämlich, dass wir dem Zuschauer die ganze Zeit, oder dass ich dem Zuschauer die ganze Zeit sage, ich rede immer wir, ich weiß gar nicht, warum ich im Pluralis Majestatis spreche, tatsächlich waren es auch wir, die wir dieses Stück gearbeitet haben, das Ensemble und ich, aber ich natürlich war verantwortlich. Und dann gab es noch eine zweite, eine unmittelbare Ebene, in der ich sagen wollte, ihr seid nicht gefeit dadurch, dass ihr das nur in der Theorie betrachtet, sondern es kann jederzeit auch zur Praxis werden. Also seid auf der Hut und deswegen beginnt das Stück auch nach dem Einspieler, nach der Collage, mit einem Überfall. Und dieser Überfall, den hört man schon im Flur, ist eine Nazi-Truppe von 4, 5 jungen Leuten und die kommt mit Baseballschlägern in den Theatersaal und zertrümmert den Theatersaal. Und dafür hatten Damian und ich extra eine Schale gebaut und Fake-Scheinwerfer, die Statisten zertrümmern konnten. Das wusste aber das Publikum nicht. Das Publikum dachte, die hauen wirklich in Scheinwerfer mit einem Baseballschläger und waren dementsprechend eingeschüchtert. Und dann holen die sich einen aus der Masse raus, was übrigens auch eine Nazi-Methode ist, sich immer einen rauszupicken und den dann niederzubrüllen oder zu schlagen. Und das ist Peter Postniak, der junge Hitler, der noch mit einem Pulli über den Schultern und blonden Haaren im Publikum sitzt. Und nehmen diesen einen Zuschauer und verprügeln ihn symbolisch vor dem Rest der Zuschauer, die natürlich gar nichts machen, obwohl sie nicht wissen, dass das ein Schauspieler ist, der dort verprügelt wird. Auch das, ne? Also Zivilcourage ist auch darin enthalten. Und dann geht Peter auf die Bühne und dann beginnt das Stück. Und die nächste Ebene, die dann im Stück stattfindet, ist eine spielerische Komponente. Nämlich, dass ich wollte, dass die Schauspieler permanent sich selbst auch kommentieren, während sie spielen. Ja, also dass sie nicht nur den Text sprechen, sondern sich dazu auch noch sprechen. Also ich gehe jetzt auf die Bühne und dann spreche ich Text. Und während ich auf der Bühne stehe und meinen Text spreche, denke ich noch, naja, war nicht so gut, ich mach's nochmal. Und dieses Wechseln zwischen ich bin jetzt privat und ich bin jetzt Rolle, das war die Hauptarbeit, die wir erstmal in den ersten Tagen während der Proben bewältigen mussten. Dazu kam auch noch, dass ich so eine Art Vogelperspektive auf das Stück haben wollte. Also eben angefangen von der Tapete, die man erst dann erkannt hat, wenn man sie mit der Lupe betrachtet hat, bis hin zum Grundriss der Bühne. Denn die Bühne war im Grundriss ein Hakenkreuz. Das sah man aber nur, wenn man es von oben gesehen hat. Denn wenn die Bühne flach lag, dann war es nichts anderes als eine Tanzfläche, die mit Scheinwerfern so beleuchtet werden konnte, dass sie wie eine Disco-Bühne wirkte. Gleichzeitig konnte man aber diese einzelnen Quader, die diese Disco-Bühne ergaben, zu einem Hakenkreuz formen, das dann innerhalb des großen Hakenkreuzes, welches der Grundriss der Bühne war, nochmal zu einem zweiten Hakenkreuz wurde. Was auch die Zuschauer nicht gesehen haben, alle Schauspieler haben ihren Auftritt aus dem Off gemacht und sind dabei die Schenkel des Hakenkreuzes abgelaufen. Also sie waren immer in der Spur, ja, sie waren immer in der nationalsozialistischen Spur. Keiner ist aus dieser Spur ausgewichen. Sie sind immer den Schenkel des Hakenkreuzes abgelaufen. Also auch das war eine Ebene, die man erst verstehen konnte, und das haben dankenswerterweise auch viele Zuschauer später geschrieben, wenn man das Stück mehrfach gesehen hat. Das war aber auch meine Ambition. Ich wollte ein sehr komplexes Stück haben, das man nicht versteht, wenn man es nur einmal sieht. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch Textzitate eingebaut. Das Böhmermann-Gedicht war das, was der Jude und Frauke Petri in ihrer Liebesszene zueinander sprechen. Ja, da hat Schlomo das Böhmermann-Gedicht gesprochen, um mit Grete geil zu werden. Also sie haben sich an diesem Text aufgegeilt und haben sich dann mit Textfragmenten auch irgendwie gegenseitig stimuliert. In einer anderen Szene sitzt Grete auf dem Bett oben und macht einen Rant auf Juden. Und zwar auch als indirekte Liebeserklärung an Schlomo, so ein bisschen sadomasochistisch, um ihm zu zeigen, wie sie über seine Grenzen gehen kann. Die beiden spielen erst eine Verfolgungsjagd über das Doppelbett hinweg und dann landen sie irgendwie unten, oben, unten, oben, unten, oben. Und irgendwann landet sie oben und er bleibt unten. Es hat sehr viel Erregung. Beide sind so kurz bevor sie miteinander schlafen. Und dann beginnt dieser Rant, den Laura Lipschi, die das gespielt hat, am Anfang bei den Proben gar nicht sprechen konnte, weil ich ihr gesagt habe, sag alles, was du sagen kannst und was du für verboten hältst. Ja? Sag die schlimmsten Dinge, weil du willst ihn provozieren, du willst ihn damit geil machen. Deswegen geh über alle Grenzen. Und dann saß sie da und traute sich nicht. Und daran merkte man allein schon, wie viel Befindlichkeit bei den Schauspielern eine Barriere war. Also wie viel Tabus es bei ihnen gab und wie das erst sein müsste, wenn die Zuschauer das sehen. Und das war natürlich auch wieder ein Aspekt, also dass wir versucht haben, über diese Befindlichkeiten hinwegzugehen und neue Befindlichkeiten zu erzeugen. Und so wurde dieses ganze Stück, welches sich so kaskadenhaft aufbaute, zu einer ganz komplexen Materie, an dessen Ende die besagten Hakenkreuze an den Armen der Zuschauer durch fluoreszierendes Licht sichtbar wurden, weil nämlich Peter Posniak, der mittlerweile zu Hitler mutiert war, die Perücke von Frauke Petri trug, den Kackstreifenbart hatte, die Armbinde von Donald Trump geklaut hätte, sagte, wie könnten wir eigentlich unsere Bewegung heute starten? Gibt's hier genug Anwesende, die mir folgen würden? Das Licht geht aus, fluoreszierendes Licht geht an, man sieht 39 Leute sitzen mit Hakenkreuzbinde im Publikum. Das war der ursprüngliche Sinn. Geil. Aber das hat natürlich nicht geklappt, weil die Presse immensen Druck ausgeübt hat. Es standen 80 Pressevertreter vor dem Theater am Tag der Premiere und die waren aus der ganzen Welt angereist. Washington Post, Jerusalem Post, New York Times, ZDF, ARD, wir waren in den Hauptnachrichten. Und dann hat das Theater gesagt, wir können das nicht machen. Das ist, wir haben da ein bisschen Angst, dass das missverstanden wird, weil mittlerweile auch jüdische Verbände protestiert haben. Ein Teil aber von jüdischen Verbänden uns in Schutz genommen hat. Und auch die AfD sich einmischte und der Antisemitismusvorwurf sich jetzt plötzlich veränderte und verselbstständigte und vervielfältigte und der Kulturbürgermeister vor dem Theater stand und dazu aufrief, das Stück zu boykottieren. Also haben wir gesagt, wir machen das anders. Wir werden Hitler sterben lassen. Hitler stirbt in diesem Stück nicht, aber wir werden ihn sterben lassen. Und zwar wird an einer Stelle Schlomo gekreuzigt, die Disco-Bühne erhebt sich und wird zu einem Hakenkreuz, welches blinkt. Und um die Bühne herum wird es rot, sodass die gesamte Bühne aussieht wie eine Hakenkreuzfahne. Und an dieser Hakenkreuzfahne, am Hakenkreuz gekreuzigt, in einem Schurz, in einem Lendenschurz, hängt Schlomo. Eigentlich als Hybrid aus Jesus und dem gekreuzigten Juden. Und in diese Szene hinein, die begleitet wird von Theresa May, die Schauspielerin, die das spielt, ist Vanessa Redman. Sie spielt Theresa May und hält eine Rede und sie ist umzingelt von Ku Klux Klan. Leuten, die diese Hauben aufhaben und Fackeln in den Händen tragen. Und in diese Szene hinein kommt ja der kastrierte Donald Trump, dem seine Krawatte fehlt und der so ein bisschen tattrig ist und er hat eine Pistole in der Hand. Und mit dieser Pistole fuchtelt er rum und es war paff! Und er schießt Hitler. Und Hitler selbst denkt, Moment mal, ich bin doch jetzt, ich muss doch leben, ich bin doch Hitler, ich darf nicht erschossen werden. Und fängt aber an, aus dem Mund zu bluten. Also er stirbt, er ist tot. Und in dem Moment fangen die zerrissenen Hakenkreuzbinden, die wir vorher alle zerrissen haben, und die Davidsterne an, aus dem Himmel auf die Zuschauer zu regnen. Also es beginnt ein Konfettiregen bestehend aus Hakenkreuzen und Davidsternen und Judensternen. Und das Publikum sitzt da und denkt, Moment mal, Hitler ist jetzt tot. Alle gucken, das Ensemble verlässt die Bühne. Hitler liegt blutend am Bühnenrand und steht irgendwann ganz gewöhnlich unprätentiös auf, weil der Schauspieler seine Rolle beendet hat. Und dann kommen zwei kleine Kinder, die aussehen wie der junge Hitler mit dem Pullover auf den Schultern, stellen sich an den Bühnenrand und zitieren Hitlers Mein Kampf. Den größten Gegensatz zum Arier bildet der Jude. Der Jude ist nur einig, wenn ihn eine gemeinsame Beute lockt oder eine Gefahr zwingt. Kommt beides nicht zu Fall, treten die Eigenschaften eines krassesten Egoismus ans Tageslicht und aus der einigen Meute wird eine das, und so weiter und Gehöre von Bestien. Das zitieren diese Kinder. Und damit endet das Stück und die Aussage ist, Hitler wächst nach. Den kannst du nicht erschießen und er kommt doppelt wieder. Und das war natürlich...
Wie bei der Hydra, wenn man einen Kopf abhaut, richtig, zwei neue wachsen. Ja. Ja, ich finde das toll, wie euphorisch du davon erzählst, ja. Weil da ja ganz viel zusammenkommt. Es klingt wie eine Zusammenfassung. Also erstmal klingt es natürlich wie ein Fiebertraum, aber es klingt wie eine Zusammenfassung. Es klingt, als hättest du alles, was du deine gesamte Bühnenkarriere gemacht hast, so einmal in ein Stück zusammengepackt.
Und aus der einigen Meute wird eine Rotte von Ratten, genau. Ist das Letzte, was die sagen.
Rotte von Ratten, das ist ja. Krass.
Mit einer Rotte von Ratten. Ja,
aber es ist wirklich so, als hättest du dein eigenes Werk alles zitiert und alles so zu einem großen Ball an Overkill
gemacht. Es war sehr selbstironisch, sehr. Aber es war natürlich auch für mich, ich bin immer sehr, also ich bin im Vergleich zu Stücken, die ich selber spiele, als Regisseur sehr aufgeregt. Und die Partnerin eines der Schauspieler von Thomas Robak saß neben mir in der Aufführung. Sie sagte, du hast die ganze Zeit hyperventiliert und den Text mitgesprochen. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Und ich habe gesagt, nö, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Und tatsächlich ist das, ich bin dann wirklich wie in einem Fieberwahn.
Okay. Das ist echt, also, war das, was ich gerade gesagt habe, dass es eben so eine große Zusammenfassung deiner eigenen Arbeit war und halt ganz viele Elemente davon wieder auftauchen, ne? Dieses diese Referenzen, diese eingestreuten Zitate, dieser ironische Selbstkommentar, dieses Spielen mit wo ist Rolle, wo ist privat, natürlich die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Mein Kampf. War das für dich notwendig als Zäsur an diesem Punkt?
Das war nicht so persönlich, wie du es darstellst. Das war schon mehr politisch. Also ich wollte einfach auch etwas, wie gesagt, etwas Effektives haben. Ich wollte nicht einfach nur was nacherzählen, was schon tausendmal erzählt wurde, sondern ich wollte was machen, was die Leute aufregt, bewegt und was auch vielleicht Aufsehen erregt. Und deswegen, das war schon auch ein kalkulierter Theaterskandal und ich hatte sehr oft das Gefühl, oder ich musste mich sehr oft auch an Christoph Schlingensief erinnern. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, während der Arbeit auch wieder an diesen Bochumer Geist anzuknüpfen. An das, was ich erzählt habe aus der Kantine, an das Wilde, das Verwegene, dieses Abgehobene, diese Sphäre, in der man einfach komplett mit Dingen beschäftigt ist, die mit der Realität kaum noch was zu tun haben. Und das wollte ich auch. Ich wusste, wenn ich nochmal inszeniere und an einem staatlichen Haus sowieso, dann wird das nicht eine Arbeit sein, die ich einfach so mache, um stattzufinden und gefällig zu sein. Das ist ja sowieso eine meiner größten Ängste, gefällig zu sein. Sondern dann muss ich damit effektiv sein, ganz effektiv. Und das war, ich glaube, in der Stadt Konstanz ist sowas noch nie passiert und es wird auch nie mehr wieder passieren. Es war ein Einschnitt der Theatergeschichte. Ja, auch ein sehr renommiertes Haus, muss man sagen. Ulrich Kuhorn war hier Intendant, ist das älteste Theater Deutschlands. Und mein Ziel war halt, hier eine Duftmarke zu setzen. Ich glaube, in Konstanz habe ich diese Duftmarke gesetzt.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch dieses Mein Kampfstück, dadurch eben, dass diese Aktion auch eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist ja auch eine Form von Metatheater.
Ja.
Und dieses Meta-Ding, wo halt die vierte Wand ja auch gebrochen wird, war auch ein Element einer anderen Arbeit, die du in dieser Zeit gemacht hast, nämlich bei Tele 5. Ja. Bam.
Ja,
die
Sendung, ja, ja, genau.
Die ja so inszeniert wurde. Serdar Somuncu geht ins Tele5-Gebäude, sitzt einem sehr tuckig aussehenden Kai Blasberg gegenüber, der irgendwie unterm Tisch hervorgekrochen kommt. An den Wänden hängen ganz skurrile Bilder und so. Alles sieht super
alles nee, sieht nicht aus. Skurrile Bilder. Da hängen Bilder von Fernsehsendungen, die allesamt seinen Namen tragen. Und zwar von Originalfernsehsendungen, deren Name aber sonst anders ist.
Ja.
Also zum Beispiel, was gibt es für Fernsehsendungen? Bares für Rares hieß dann Bares für Blasberg.
Ja.
Oder Wetten, das hieß Wetten Blasberg. Also dieser Typ spielt sich selbst in einer überhöhten Form.
Das Ding sieht aus wie eine Kokserhölle, dieses Büro von Blasberg. Du kommst da rein und sagst, ich will eine Sendung machen. Blasberg lässt dich abblitzen. Und du bist sauer, gehst raus, setzt dich in einen Ü-Wagen. Oder
in einen umfunktionierten Ü-Wagen.
In einen umfunktionierten Ü-Wagen und hackst das Senderprogramm.
Mhm.
Und in so einer Piratensendermanier kaperst du das Programm und sagst dann so, ich habe jetzt mich hier auf die Frequenz gesetzt, ich mache jetzt hier mein eigenes Programm.
Mhm.
Und das ist so die Meta-Erzählung. Und dann wird so eine Show, die aus so verschiedenen Skits besteht, ähnlich wie bei der Hate Night.
Mhm.
Ne? Aber hier machst du dann halt Lieder auf einmal, Songparodien. Und so. Und dann gibt's immer wieder den Rückgriff auf diese Meta-Erzählung, was passiert um diesen Ü-Wagen herum. Wie kam diese Arbeit zustande und wie war die Arbeit daran? Denn da spielen ja auch zum Beispiel Figuren, die aus anderen Kontexten deiner Karriere auftauchen, eine gewisse Rolle. Zum Beispiel die Station Voice von Radio 1, Ulrike Kapfer, hat einen Gastauftritt als Politesse, die von dir gekidnappt wird.
Das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Also wie kam es zustande, ist eine Frage. Und was habe ich da genau gemacht, ist eine andere Frage. Vielleicht fangen wir mal mit der ersten Frage an. Kai Blasberg, den ich vorher kannte, über ein paar Formate, in denen ich zu Gast war, den Fat Chicken Club zum Beispiel, was ja so eine Adaption des Quatsch Comedy Clubs werden sollte. Kai Blasberg war zu dem Zeitpunkt Tele5-Chef und sehr engagiert und sehr experimentierfreudig. Und wir kannten uns, wie gesagt, über Umwege und irgendwann kam es zu einem Treffen. Eigentlich wollte er mit Friedrich Küppersbusch was zusammen machen zur Bundestagswahl. So eine Art Comic-Sendung, die aber dann auch von realen Schauspielern gespielt wird. Und ich sollte da im Umfeld irgendwie beteiligt sein. Und kam dann dazu und dann gab es Verhandlungen und diese Verhandlungen scheiterten irgendwann. Aus welchem Grund auch immer. Und Kai Blasberg fragte mich dann, ob ich nicht trotzdem irgendwas für Tele5 machen will, was unabhängig von dem Projekt war, was er mit Friedrich Küppersbusch geplant hat. Und ich habe dann überlegt, aber dann entschieden, okay, ich werde das machen, ich will diese Zusammenarbeit, weil das für mich eine große Chance war, einfach auch mal als Produzent oder so Halbproduzent Fernsehen zu machen, auf eine Art und Weise, wie man es bisher nicht kannte.
Ja, Tele5 war ja damals wie so ein versteckter Diamant, ne? Also mittlerweile ist es ja eine Abspielstation geworden, leider. Weil es ja
verkauft wurde.
Ja. Aber damals war Tele5 auch eine Spielwiese, so wo dann auch zum Beispiel Oliver Kalkofe Sachen ausprobieren konnte, wie Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Also praktisch eine nach deutschem Recht funktionierende Version von Mystery Science Theater. Und so
Snickers für Linkshändler war auch dabei,
ja,
mit einem Format.
Der hatte auch eine eigene Sendung, die nicht lange lief leider, aber auch der konnte sich ausprobieren. Es gab viele Leute, die dann da mal auch teilweise in sehr kurzlebigen Formaten auftraten, aber halt so, es gab diesen Geist von wir probieren mal, wir trauen uns das jetzt mal. Wir haben jetzt hier keine Angst, wir haben kein Geld, aber aus dem wenigen Geld machen wir so viel, wie wir können.
Ja, genau. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe, denn für mich, und jetzt kommen wir eben zu dem, was ich da gemacht habe, öffneten sich damit mehrere Türen. Also erstmal die Idee, Fernsehen zu machen, wie man es nicht kannte. Und dafür war Kai der ideale Partner. Denn Kai war es eigentlich scheißegal. Also der hat gesagt, weißt du was, mach was du willst, ich mach das mit. Und deswegen habe ich die Idee aufgegriffen, die ich hatte für Pussy-Terror. Denn schon da gab es einen Ansatz, und das wurde auch übrigens gesendet, einer Parodie von Domian, die Grobian hieß. Und diese Sendung kapern sollte. und verkündete, wir haben die Sendung gekapert, wir sind jetzt die Sendung Pussy Terror und ihr habt alle ausgeschissen und wir machen jetzt, was wir wollen. Aber das wollte damals der WDR nicht und Caroline auch nicht und deswegen ist das so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und in der Ideenschublade einfach ein bisschen verschimmelt und ist nie ausgeübt und ausgearbeitet worden. Und als ich zu Kai ging, dachte ich, lass uns mal die Sendung in der Sendung machen und mal darauf hinarbeiten und diesen Gedanken nochmal aufgreifen, dass ich einen Sender kapern könnte. Denn ich war so eine Art Programmdirektor eigentlich. Also ich konnte alles machen, was ich wollte. Und dann habe ich zu Kai gesagt, pass auf, wir erzählen die Geschichte jetzt so. Wir drehen einen Trailer, in dem ich zu dir komme. Du bist der größenwahnsinnige Senderchef, der aus irgendeinem Grund sehr diabolisch wirkt, in einem weißen Kordanzug und geschminkt ist mit Lippenstift und Kajal. Und du erzählst mir nur von deinen glorreichen Taten und die ganze Zeit tust du eigentlich das, was Senderchefs immer tun. Du erniedrigst mich. Ja, du sagst, was haben sie schon geleistet mit ihren Sendungen? Sie sind ja noch nicht mal nominiert oder gerade mal nominiert, aber Preise, nein. Bülent Ceylan zum Beispiel, mit dem kann man viel besser zusammenarbeiten, aber sie. Und er macht mich wütend. Er provoziert mich so, dass ich dann am Ende aus diesem Gespräch, was eine Absage ist, rausgehe, aber das ist natürlich nur fiktiv und fingiert, und sage, so, jetzt werde ich zum Riddler, ja, und werde zurückschlagen, indem ich diesen Sender kapere. Ich habe so eine Art Bus mit einer Antenne drauf, alles wunderbar gefilmt, parke in der Pampa und die Antenne blitzt dann und steuert das Sendesignal von Tele5 an und dann hacke ich diesen Sender. Jetzt kommt das Schöne. Mit Kai hatten wir abgesprochen, dass das nur dann funktioniert, wenn wir das ohne Ankündigung und ohne Erklärung ernsthaft gemeint zur Hauptsendezeit mitten in einem Film machen. Ja, also um 20.23 Uhr am Mittwoch, während ein Film läuft, egal welche Quote der hat, kommt das Störsignal, der Bildschirm macht plötzlich und du siehst mein Gesicht und aus Tele5 wird Serdar 5 und im Hintergrund siehst du so ein Symbol, was aussieht wie ein Raffstern aus einem Maschinengewehr bestehend und ich sitze an einem Schreibtisch, hinten sieht man noch ein Bild von Alice Weidel und irgendwelche sonstigen Figuren, die an die Wand gepappt sind.
Wie so ein Untergrundkeller,
genau, und ich halte eine Rede an die Nation und sage, wir haben den Sender gekapert. Und ab heute wird hier unser Programm gemacht. Und es wird auch unser Programm gemacht. In 20 Minuten kommt dann eben BAM, diese Sendung, die aus so Versatzstücken besteht. Zum Teil sind das Puppen, die spielen, zum Teil bin ich das, zum Teil sind das Musikvideos, übrigens mit Thorsten Frauendorf und als Autor wieder Lutz Birkner. Und dann senden wir 20 Minuten puren Anarchismus. Ja? Und es ist so, keiner der Zuschauer weiß, was da eigentlich gerade passiert. 60 Anzeigen sind bundesweit bei der Polizei eingegangen von Leuten, die gesagt haben, ich habe hier gerade eine Störung im Sender. Da hat ein Typ mein Sendesignal gekapert. Ich möchte Anzeige erstatten. Darunter waren auch Schizophrene, die nicht wussten, ob sie sich das nur eingebildet haben. Also wir haben die Leute getriggert ohne Ende. Und das haben wir 8 Wochen lang jeden Mittwoch zur Primetime, wenn der Hauptfilm lief, gemacht. Und keine einzige Pressemeldung darüber rausgegeben, dass das ein absichtliches Manöver war. Und ich bin Kai heute noch super dankbar und ich bin stolz darauf, dass wir das machen konnten, weil es wirklich außergewöhnliches Fernsehen war. Und am Ende haben wir es aufgeklärt, haben nochmal diesen Trailer gedreht, in dem wir beide nun einvernehmlich am selben Schreibtisch sitzen und sagen, hehe, war Verarsche, das war nämlich Programm, ab heute ist Serdar bei Tele5. Offiziell und er wird ab heute eine eigene Sendung haben, die heißt BAM und läuft immer freitags um 22 Uhr. Das war die ganze Idee hinter dieser Geschichte.